Lieben, guten Morgen. Schon einiges gehört zum Thema Kulturen. Wir sind unterwegs, wir dürfen für ein Hilfswerk unterwegs sein. Kannst du das mal einblenden, dann die Präsentation, Harald? Ja? Und das Hilfswerk, für das wir arbeiten, das ist weltweit unterwegs. Ich gebe ganz kurz nur einen kurzen Überblick, damit ihr das einsortieren könnt, was wir machen, warum wir es machen und wie wir dann weitergehen. Wir arbeiten also bei diesem Kinderhilfswerk Global Care. Meine Frau und ich bin dort, auf Neudeutsch heißt das Chairman, also auf Deutsch heißt das dann Vorstandsvorsitzender. Und wir dürfen dort seit einigen Jahren mitarbeiten und die hauptsächlichste Arbeit ist also so, dass wir Patenschaften haben. Wir haben 3.500 Patenkinder weltweit, die wir betreuen über dieses Hilfswerk und wir wissen natürlich alle, dass diese Patenkinder nicht einfach nur Geld brauchen, sondern die brauchen ja letztendlich Nahrung, sie brauchen Kleidung, sie brauchen Schulbildung. Das sind ja die wichtigen Sachen. Kommst du mit? Ja, ist alles gut fürs Übersetzen? Ja, ist okay. Willst du für vorne stehen? Alles gut. Aber ich spreche langsamer. Langsamer, okay. Bitte? Okay, ich spreche normal, mache ab und zu ein paar Pausen, dass du nachkommen kannst. Wenn du aufhörst zu reden, weiß ich Bescheid, ich kann wieder ansetzen. Okay, gut. Okay, also wir haben die Patenschaften, wo wir Kinder versorgen, 3.500. Und darüber hinaus versuchen wir, ein vernünftiges soziales Umfeld zu schaffen. Das heißt, wir helfen, Schulgebäude zu bauen. Wir helfen, Kindertagesstätten zu bauen. Wir helfen Menschen, die sich um diese Kinder sorgen, dass sie auch mit einbezogen sind, ein vernünftiges Umfeld zu bilden. Und am Ende versuchen wir dann auch, wenn die Kinder aus der Schule sind, auch noch Ausbildung nachzuschieben, dass also auch Kinder dann ausgebildet werden. Das machen wir über diese Projekteschiene. Katastrophenhilfe ist natürlich auch ein wichtiger Part dabei, denn wir haben ja leider einige Katastrophen. Wir sind jetzt frisch aus Nepal zurückgekommen. In Nepal war 2015 ein großes Erdbeben. Das Himalaya-Gebirge ist ja eine Konstellation, wo sich Gebirge übereinander schichten, mehr und mehr. Und ist ein Gebirge, was ständig wächst. Und demzufolge gibt es leider auch Erdbeben. So, und da ist eine Schule 2015 zerstört worden, welche jetzt wieder aufgebaut wurde mit Hilfsmitteln, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, mit eigenen Mitteln und auch der ein oder anderen größeren Spende. So, das ist Katastrophenhilfe. Wir haben beim Tsunami, der ja auch noch allen ein Stück weit in Erinnerung ist, in Indien Fischern geholfen, neue Boote zu kaufen, Häuser zu bauen, solche Sachen halt gemacht. Kann ich hiermit schalten? Ist eingeschaltet, ja? Okay. Hier unten ist nochmal das, was wir bei uns in der Satzung drin haben. Ihr könnt es wahrscheinlich schlecht lesen, ich lese mal vor. Auf der Grundlage christlicher Nächstenliebe betreut die Stiftung hilfsbedürftige Menschen aller Altersstufen. Sie will dazu beitragen, die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie gewährt allen Menschen Hilfe, ohne Rücksicht auf religiöse oder politische Bindungen oder Zugehörigkeit zu jedweder Rasse. Das heißt, wir helfen also nicht ausschließlich Christen, sondern wir helfen bedürftigen Menschen. Ja? So. Das jetzt hier, das sollte die Weltkarte sein. Leider ist es bei dieser Darstellung nicht so toll. Wir sind aktuell in 19 Ländern unterwegs. Also hier ist also Südamerika, kann man sehen, das ist da sind wir in Brasilien und das ist Chile. Dann ist das hier Uganda, das ist Sambia hier unten. Achso, das ist Uganda, sorry. Und das hier ist Äthiopien. Indien natürlich, Bangladesch dabei, dann das ist Pakistan und Russland sind wir auch dabei und das hier ist auch noch Bulgarien. Das heißt also, wir arbeiten in mehreren unterschiedlichen Ländern, das sind nur ein paar Beispiele dafür, wo einfach Menschen bedürftig sind und Hilfe brauchen. Das ist aber jetzt nur der Einstieg, dass ihr wisst, Menschenkinder, wir arbeiten als Hilfswerk mit vielen unterschiedlichen Menschen aus vielen unterschiedlichen Kulturen. Das ist eigentlich der Einstieg. Und deshalb nochmals Namaste, also herzlich willkommen aus Indien und aus Nepal. Normalerweise müsste ich euch jetzt allen, die ihr Besucher seid, einen Schal umhängen und noch eine Blumengirlande umhängen und euch herzlichst willkommen heißen, damit das Begrüßungsritual tatsächlich vollends durchgeführt ist. Das heißt, wir in Deutschland haben das anders, wir geben die Hand und gut ist. So sind also die unterschiedlichen Kulturen, mit denen wir es zu tun haben. Ich möchte gerne mit euch auf die Kulturen, die drei hauptsächlichsten Kulturen eingehen, aber zuvor möchte ich gerne mit euch einen wichtigen Abschnitt aus der Bibel lesen, der immer wieder für mich extrem wichtig ist, und zwar, das ist Römer. Wenn du es noch kannst, Harald, Römer 1 von Vers 19 fortlaufend einblenden. Römer 1 von Vers 19. Ist für mich eine unwahrscheinlich schöne, komprimierte Abfassung von Paulus über das menschliche Wesen und auch das Entstehen von Kulturen. Haben wir es? Wunderbar. Das ist eine etwas andere Übersetzung, dann nehme ich mal die hier, ist gut. Dabei wissen Sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat Ihnen dieses Wissen gegeben. Das heißt, jeder Mensch hat eine Gottesoffenbarung in sich. Die einen verneinen es, indem sie sich Atheisten nennen. Aber warum verneinen sie es? Weil sie eigentlich sich doch trotzdem dessen bewusst sind. Ja. Das heißt also, jeder Mensch hat ein Gottesbewusstsein. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Deshalb ist es auch so, was ich so toll finde, wenn wir in die Natur gehen, dann erstaunen Menschen vor der Größe des Universums, vor der Schöpfung und sind begeistert, erkennen ihre eigene Vergänglichkeit und wie klein sie sind. Und in dem spüren sie auch, dass es etwas geben muss, was über ihren Verstand hinausgehen muss. Und viele Menschen haben Gott dadurch auch erlebt und erleben Gott, weil sie in die Natur schauen. Und Gott sagt es, dass wenn sie es tun, sie Gott auch erleben können. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Das ist das Grundübel. Ich komme gleich noch drauf ein, aber das hier heißt ja, von ganz zu Anfang muss es da einen Bruch gegeben haben. Und ich komme gleich noch mit euch auf den Bruch, den wir sehen, aus der Schöpfungsgeschichte von Adam und Eva. Wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses und da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Sie wähnten sich besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Und das ist wiederum für uns interessant. Daraufhin fußen auch Kulturen. Ja? Denn Kulturen sind sind letztendgültig ein Zusammengefüge von Erkenntnissen der Menschen. Die Menschen haben einfach für sich eine Erkenntnis, dass sie Gott nicht brauchen. Ja, die wählten sich besonders klug und waren die größten Narren. Sie glaubten, sie können sich mit Gedanken, mit belanglosen Dingen beschäftigen und haben Gott nicht als ihren Schöpfer akzeptiert. Und wenn ich Gott nicht als meinen Schöpfer akzeptiere, brauche ich Alternativen. Ja, und Alternativen sind Kulturen von Menschen geschaffen. Jetzt kann man natürlich nicht grundsätzlich sagen, dass Kulturen einfach nur böse sind und schlecht sind. Ne? Ich meine, wir haben heute Morgen hier ein Stück Kultur erlebt. Gesang, miteinander. Ja? Das ist Kultur. Ihr, die ihr hierher gekommen seid, habt vielleicht schon gehört, dass einige Deutsche euch mit der deutschen Leitkultur in Verbindung bringen wollen. Ja? Das heißt, die deutsche Leitkultur, da solltet ihr euch drunter ordnen, habt ihr schon gehört, ist die Frage, ob wir alle die deutsche Leitkultur annehmen sollten oder gibt es nicht eine bessere Alternative als die deutsche Leitkultur? Also der Mensch hat letztendgültig sich dazu entschlossen, eigene Kulturen zu schaffen, eigenes Miteinander. Kulturen heißt ja auch, wie ist das Verhältnis im Umgang miteinander? Wie gehen Menschen miteinander um? Woran glauben sie gemeinschaftlich? Worauf sind gemeinschaftliche Werte ausgerichtet? Und daraufhin ergibt sich ein Miteinander, ein Zusammenleben. Und das beruht sehr häufig auf ein bestimmtes Gottesbild, das die Menschen sich selber geschaffen haben. Und aus diesem Gottesbild leiten sie dann ein Miteinander ab. Und es gibt drei Hauptrichtungen. Jetzt gucke ich mal, ob das. Können wir wieder in die Präsentation, Harald, ja? Gut? Geht. Okay. Gehen wir, ich habe das mal aufgezeichnet. Es gibt drei Hauptkulturen, die man ableiten kann, wenn man sich insgesamt mit Kulturen beschäftigt. Es gibt die Schamkultur. Die Schamkultur ist hier grün eingezeichnet auf der Erde, wo ungefähr Menschen sich bewegen, aufhalten, die hauptsächlich durch Schamkultur, erst mit der Schamkultur zu tun haben. Hier unten kann man noch sehen, hier geht noch dann das Pinke, das ist Furchtkultur, die geht hier runter, aber ist auch gemixt. Schamkultur, Furchtkultur ist hier unten in Indien, in Nepal hat man so einen Mix-up. Und man hat darüber hinaus die Furchtkulturen hier in dem blauen Bereich. So, was sind Furchtkulturen, was sind Schamkulturen, was sind Schuldkulturen? Grundsätzlich kann man sagen, Schamkulturen, das sind Kulturen, die darauf sich beziehen, dass es ehemalige Kulturen sind, die gewachsen sind aus früheren Kulturen. Die tiefste Kultur, mit der wir es eigentlich zu tun haben, ist die Furchtkultur. Die Furchtkultur ist sehr stark verbunden in Naturreligionen. Dort finden wir sehr, sehr viel Furchtkulturen. Die Schamkulturen finden wir häufig in den Bereichen, wo Menschen sich im muslimischen Glauben unterwegs sind. Also diese Furchtkulturen finden wir sehr, sehr häufig im pinken Bereich und die Schamkulturen finden wir häufig im muslimischen Bereich. Und die Furchtkulturen finden wir häufig in christlichen Bereichen. Ja? Die Schuldkulturen in christlichen Bereichen und die Furchtkulturen in den Naturreligionsbereichen und die Schamkulturen in den muslimischen Bereichen. Also dort kann man also eine grobe Unterteilung vornehmen, wie das ungefähr aufgebaut ist. Jetzt möchte ich gerne darauf eingehen mit euch auf die unterschiedlichen Kulturen selber, auf die Schamkulturen. Interessant ist, die Schamkultur oder die Schamkulturen, wenn man sich den islamischen Glauben ansieht, dann ist es so, dass die Frage nach der Schuld nicht so unbedingt wichtig ist. Hier in Deutschland fragt man immer sofort nach der Schuld. In diesen Bereichen fragt man eigentlich gar nicht nach der Schuld. Wir hatten einen Brand gehabt, einer Hütte in Bangladesch. Bangladesch ist ein muslimisches Land. Und da hat überhaupt keiner danach gefragt, wer das verschuldet hatte, dass die Hütte abgebrannt ist. Das interessierte auch nicht ansatzweise irgendeinen. Warum ist denn jetzt hier eventuell die Hütte abgebrannt? Wer war das denn schuld? Der Deutsche sagt sofort, wer war das schuld? Weil wir in einer Schuldkultur leben. Ja? Bei denen war das vollkommen uninteressant. Da ging es nur darum, ist er verletzt worden? Wie hoch ist der Schaden? Was kann man machen? Aber was dort wichtig war, ist da vielleicht irgendwas passiert gegen die Ehre der Familie? Das ist wichtig, die Ehre der Familie. Ja, ist ein ganz hohes Gut. Ups. Also die Familienehre ist wichtiger als das Recht des Einzelnen. Ein ganz wichtiger Punkt innerhalb dieser Schamkulturen. Man bewegt sich im Kreis der Familie, die Familie ist ein Schutzrahmen, aber natürlich ist die Familie auch eine Zwangsgemeinschaft. Muss man auch ganz klar sehen. Familie ist auch immer mit Druck verbunden in diesen Kulturen. Frauen werden häufig als minderwertig angesehen. Ein ganz übles Thema, dass die Stellung der Frau sehr minderwertig betrachtet wird in diesen Kulturen. Bis zu dem Punkt, dass Frauen letztendgültig weniger wert sind als Tiere. Ja, so ist das in den Köpfen einiger Leute oder leider vieler Leute verhaftet. Behinderte werden ermordet oder bleiben eingesperrt. Das Problem ist, man schämt sich wegen der Behinderten. Und diese Behinderten werden dann zu Hause eingesperrt oder aber, wenn es bei der Geburt gesehen wird, werden viele Behinderte gleich ermordet. Lange Kleidung, um keine Blöße zu zeigen, wichtiger Aspekt dabei. Wir sehen das an Burka oder sonstige Dinge, wo letztendgültig das Verhüllen ein ganz wichtiger Aspekt ist, um auch die Scham zu wahren letztendgültig. Ein wichtiger Punkt dabei ist bei diesen Themen, dass Frauen häufig nicht zum Arzt gehen dürfen. Das wisst ihr wahrscheinlich dann selber besser als wir, dass Frauen nicht zum Arzt gehen dürfen, weil der Arzt darf sie nicht untersuchen. Oder aber, ich habe mal gehört, ein Arzt hat dann unter dem Gewand der Frau tasten müssen. Er durfte nicht schauen, er musste dann tasten und musste versuchen, so irgendwas herauszufinden durch das Tasten. Ja, weil es einfach eine Scham ist, weil der Arzt männlich ist. Wenn es ein weiblicher Arzt wäre, dann ginge es noch, aber ein männlicher Arzt, der darf nur tasten und muss natürlich noch aufpassen, wohin er packt. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also ganz schwierig, das Thema Scham ist ein Riesenthema. Lügen zur Erreichung von Zielen oder zum Schutz der Familie ist erlaubt, auch ein wichtiger Punkt. Da war ich auch erstaunt, dass leider mir immer wieder auch Leute muslimischen Glaubens bestätigt haben, Lügen ist nicht das Problem. Es geht darum, die Ehre der Familie zu wahren. Ja. Ist laut? Genau. Ja, genau. Mohammed hat es erlaubt. Ja, genau. Ja. Und was auch ein richtiger Punkt ist, Morde zur Rechtfertigung und zur Wiederherstellung der Familienehre sind erlaubt. Wir kennen das ja auch hier aus Deutschland, dass solche Ehrenmorde durchgeführt werden und dass sich Familien untereinander bekriegen, um einfach die Ehre, die verletzt wurde durch irgendeinen anderen, dass die wiederhergestellt wird. Ja. Also Schamkulturen haben in sich Sachen über die Zeit entwickelt, die sehr brutal sind. Das sind dann auch Gesetzmäßigkeiten geworden im Umgang miteinander. Und ich möchte gerne mit euch auf das nächste Bild. Also hier kann man schon mal sehen, Schamkulturen sind aber auch, dass man sagen kann, die Götter, die dort auch angebetet werden, das sind vielfältige Götter, das ist jetzt Hinduismus, wo große Scham ist, wo die Kasten da sind, wo Menschen sich in Kasten bewegen von Geburt an, weil sie hineingedrängt wurden, zu einer bestimmten Richtung gehören. Entweder gehören sie zu den niedrigsten Kasten, ja, dann sind sie schutzlos in jeglicher Hinsicht, keiner kümmert sich um sie, oder aber sie zählen zu den höheren Kasten, in denen es den Menschen gut geht. Das ist nichts weiter als eine Abgrenzung zwischen sozialen Schichten. Man hat es eingeführt und man verkauft es als mit einer religiösen Meinung. Ja, es wird gesagt, ich war in meinem Vorleben nicht gläubig genug, also werde ich in einer niedrigeren Kaste einsortiert und ich muss mich wieder hocharbeiten durch ein gutes Leben. Beim nächsten Leben kann ich in einer höheren Kaste wiederum leben. Und deshalb gibt es diese arme Frau, die habe ich aus einem Hotelfenster heraus fotografiert, die natürlich mit ihrer Kaste, in der sie geboren wurde, zufrieden sein muss. Und es gibt keine Möglichkeit, aus dieser Kaste herauszutreten. Das ist wirklich schwierig für die Menschen, weil sie gefangen sind in dieser Kultur. Ja? Und die Scham dabei ist, dass es Menschen extrem peinlich ist, wenn sie sich öffnen müssen. Das heißt, sie werden auch diese Sachen immer für sich behalten. Sie werden mit ihren Nöten kaum andere behelligen. Die Reichen bleiben unter sich und die Armen bleiben unter sich. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Einmal ist das hier ein Mädchenheim, welches wir besucht haben im Osten Indiens. Und das ist ein Jungenheim, welches wir besucht haben im Osten Indiens. Kann man natürlich sagen, auch da eine schöne Trennung zwischen Jungen und Mädchen ist auch hilfreich in dieser Kultur. Denn es sind halt unterschiedliche Betrachtungsweisen für Jungen und Mädchen da. Aber warum zeige ich das? Was ist das Problem? Was ist das Problem dieser Kultur in Indien? Warum haben wir dort diese Jungen- und Mädchenheime? Eigentlich wäre das Beste, die Jungen und Mädchen wachsen in der Familie auf. Das ist immer das Beste. Familie ist auch in allen Kulturen immer der beste Ort für Kinder. Wenn aber in Indien eine Familie kein Geld hat, um die Tochter zu verheiraten, dann ist es besser, diese Tochter wurde nie geboren und man schämt sich, ist eine Schamkultur. Oder aber man hat kein Geld für den Sohn, für den dritten, vierten, fünften Sohn in der Familie und man schämt sich und schickt ihn weg. Und diese Kinder landen auf der Straße oder landen irgendwo im Urwald dort und wenn sie Glück haben, überleben sie, wenn sie Pech haben, sterben sie. Die Familie kann sich nicht mehr leisten und man schämt sich letztendgültig und versucht den Schein zu wahren, indem man einfach sich abgrenzt und Kinder müssen dann gehen. Es gibt genügend Mädchen, die sich mit Benzin übergießen und anzünden, um aus dieser Welt herauszukommen, in der Hoffnung, dass sie dann in einem neuen Leben einen höheren Status haben, in einer höheren Kaste wieder geboren werden. Und diese Menschen hier sind aufgenommen worden und entfliehen genau diesem Ganzen und kommen in ein christliches Umfeld hinein und ihnen wird mitgeteilt, Gott hat dich lieb. Ja, das ist ein ganz anderes Ding, eine ganz andere Aussage und hier spüren wir schon den Konflikt zwischen einer göttlichen Kultur, einer Reichsgotteskultur und einer menschlichen Kultur, in dem Fall der Schamkultur. Gott liebt Menschen und Gott geht sogar noch weiter. Gott sagt diesen Kindern nicht nur, dass ich euch lieb habe, sondern mein Sohn ist für dich gestorben. So wertvoll bist du. Und diese Kinder werden letztendlich mit einer ganz anderen Wahrheit konfrontiert, die geht weit über ihren bisherigen Erfahrungshorizont und Wissenshorizont hinaus. Und deshalb ist diese Botschaft in Indien auch gefährlich, weil sie natürlich reinfährt in diese Kultur, die ganz klar den Armen arm sein lässt und sterben lässt ohne Erbarmen, weil der Reiche kann ja nichts dafür, dass der Arme in dieser Kaste ist, in der er gerade ist. Er ist ja froh, dass er in der höheren Kaste ist und hat keine Verantwortung für den, weil er hat ja selber seine Verantwortung, weshalb er in der niedrigeren Kaste ist. Deshalb brauche ich mich auch als Reicher nicht um ihn kümmern. Das ist ganz brutal. Da kann ganz reich neben ganz arm, ganz dicht nebeneinander existieren, ohne Erbarmen. Weil die Kultur, weil mein Glaube es mir erlaubt, den anderen ungnädig zu betrachten. Ein nächstes Beispiel, das möchte ich euch gerne zeigen, was mich total begeistert hat. Es gibt dort, das ist dann die nächste Stufe, wenn du behindert bist oder wenn du krank bist. Und wir haben hier einen Jungen, der hat hier zum Beispiel, der hat diese große aufgequollene Hand, weil er leprakrank war. Oder der Junge hat nur noch einen Stumpen hier, weil er leprakrank war. Leprakranke, ob nun aus einer höheren Kaste oder aus einer niedrigeren Kaste, spielt keine Rolle, werden ausgesondert. Deren Karma ist es, mit dieser Krankheit zu leben und zu sterben. Das ist eine Strafe Gottes. Das ist auch eine Strafe für die Familie, also müssen sie raus, Schamkultur. Diese Leute werden entsorgt. Und dann gehen andere Menschen hin und helfen diesen, dass sie gesund werden. Denn man kann ja von Lepra geheilt werden. Nicht von den Erscheinungen, die einmal da sind, das bleibt. Ja, die Hand ist verkrüppelt, das ist so, aber die Krankheit an sich kann im Körper besiegt sein. Was passiert, nachdem diese Menschen gesund sind? Können sie zurückgehen in die Familie? Nein. Wer einmal ausgesondert ist, wer ausgestoßen ist aus der Gesellschaft, hat keine Chance zurückzukehren. Wir kennen das aus der Bibel, ja, dass auch Leprakranke, da mussten die immer rappeln, damit die Menschen auch zur Seite gehen konnten. Oder sie wurden mit Steinen beworfen, ja, weil einfach die Menschen damit nicht umgehen konnten. Ja. Und hier ist es so, dass diese Jungen hier sitzen, drumherum sitzen gesunde Menschen in einer christlichen Gemeinde. Und diese Menschen werden aufgenommen in diese christliche Gemeinde und werden geherzt, geliebt und haben eine Zukunft, nicht im nächsten Leben, sondern direkt hier, in dem jetzigen Sein, weil sie Geliebte sind von Christus gewollt. Und sie werden von den Christen aufgenommen. Sie bekommen kleine Aufgaben, das, was sie tun können. Einige sind anschließend in der Lage, wieder als Schneider zu arbeiten. Ja. Der Junge sicherlich nicht, aber er hier kann als Schneider arbeiten, sodass man ihnen hilft, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Man kauft ihnen Ziegen, dass sie Ziegen hüten können. So was gerade möglich ist. Und sie können für sich einen wertvollen Lebensbeitrag leisten zum Unterhalt, zum eigenen Unterhalt. Und sie sind in dieser Gemeinde aufgenommen als gleichwertige Brüder und Schwestern im Herrn. Was für ein Unterschied der Kulturen zwischen einer Schamkultur und einer Reichsgotteskultur. Ich möchte mit euch gerne auf das nächste eingehen, die Furchtkulturen. Bitte? Das muss schneller gehen, sagt meine Frau. Okay, gut. Also Furchtkulturen, das sind Naturreligionen. Ja? Und was interessant ist, man hat Angst vor Toten, dadurch werden Ahnen geehrt, Angst vor Naturgewalten, viele kleine Götter für alle Lebenssituationen, immer auch der Versuch, die Götter zu benutzen. Und die ganze Gesellschaft ist davon geprägt, von dieser von diesen Furchtkulturen oder in diesen Furchtkulturen. Das ganze Leben ist zentriert um diese Dinge herum. Alle Menschen haben Angst, ja, dass ihnen was Böses passieren kann. Und sehr prägend in alle Bereiche des täglichen Lebens hinein geht diese Angst der Menschen. Schuldkultur. Schuldkultur, das ist eigentlich unser Problem. Ja, das ist eigentlich das Problem der Christen und auch der Juden. Dass wir natürlich, wir sind als Christen, als Menschen, sind wir Sünder. Wir wissen darum. Und weil wir Sünder sind, brauchen wir jemanden, der für unsere Sünden eintritt. Das heißt also, wir sind uns unserer Schuld sehr bewusst. So, und was macht man daraus, wenn man das nicht göttlich nimmt, in der göttlichen Kultur, sondern wenn man das auch vermenschlicht, dann entstehen Schuldkulturen. Das heißt, bei uns wird immer danach gesucht, Schuldzuweisung und Rechtfertigung für eigene Position. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus sagt, keiner. Ja? Jesus löst es total auf. Ja? Weil das ist bei Christus nicht wichtig, sondern es geht darum, dass hier Gott verherrlicht wird. Das sagt er ihnen als Antwort. Die christlich-jüdische Welt oder westliche Welt ist geprägt durch die Frage nach Schuld und ist eine Kultur des Urteilens und Beurteilens. Ein ganz wichtiger Punkt. Bei uns wird so viel geurteilt und beurteilt. Das ist unfassbar. Ja, und dann heißt es natürlich, wir wollen es nicht. Wir wollen nicht urteilen und beurteilen und trotzdem tun wir es. Ja. Das ist einfach in uns drin. Dadurch schaffe ich eine Abgrenzung durch Urteilen und Beurteilen. Wisst ihr, wodurch ein Mensch gut wird? Ein Mensch wird dadurch gut, dass er nicht ganz so schlecht ist wie der andere. Das ist Teil unserer Kultur. Ja? Ein grauseliges Thema. Ja? Dass wir, nur weil wir nicht ganz so viel Dreck am Stecken haben wie der andere, schon meinen, wir sind die Helden. Wir sind klar und wir sind rein. Dabei ist es ja gar nicht an dem. Nur vielleicht gelingt es uns besser, das eigene Fehlverhalten zu verdecken als dem anderen. Ja? Der Alkoholiker, der betrunken durch die Stadt torkelt, ist offensichtlich in seinem Fehlverhalten. Und der andere, der andere Dinge tut, aber das schön decken kann, der kann sich als Saubermann darstellen. Ja? Gerichte, Schiedsstellen, Gefängnisse, Rechtsanwälte, Rechtsprechung, Gesetzgebung. Es ist unfassbar, was wir an Gesetzen haben. Wir sind viel besser in Sachen Gesetzgebung als alle anderen. Wir können mehr Gesetze als alle anderen. Ja? Ja? Ja, es gibt ja so schön, die 10 Gebote von Gott passen auf eine DIN A4-Seite. Ja? Und die Anweisung über den Import von Karamellbonbons sind 25 Seiten. Kannst du es übersetzen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Wir sind Sklaven des Gesetzes. Ja, genau, richtig. Ja. Aber jetzt möchte ich mit euch gerne auf das Nächste kommen. Wie kommen wir dazu? Meine Frau sagt, ich muss Gas geben. Also wir haben diese drei Dinge. Scham, Furcht und das hier steht Schuld. Ja, das müsst ihr mir verzeihen. Da steht Schuld. Scham, Furcht und Schuld. Wie kommt das, dass wir diese Ausprägung dieser Scham-, Schuld- und Furchtkulturen überhaupt haben? Ich hatte schon gerade gesagt, als wir Römer 1 gelesen haben, wir müssen einfach schauen, wir müssen ganz weit an den Anfang der Geschichte der Menschheit schauen. Dort ist das Problem entstanden. Die Schamkultur. Wir gehen zu dem Punkt, wo nämlich gesündigt wurde. Weil vorher gab es nur die Reichsgotteskultur. Gott war Licht und die Menschen lebten im Licht. Ja, das war der paradiesische Zustand. Das ist die Urkultur des Miteinanders, des Seins. Das ist die Reichsgotteskultur. Und es kam die Sünde hinzu. Als nun das Weib sah, dass von dem Baume gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte, dann nahm sie von dessen Frucht und aß und gab zugleich auch ihrem Mann davon und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie banden Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Sie schämten sich durch den Sündenakt. Ja, war das Licht der Herrlichkeit Gottes nicht mehr da. Der Schutz Gottes war nicht mehr da. Sie waren nackt und bloß. Das heißt, Schamkultur ist ein Schutz, eigentlich auch eine gute Sache. Schamkultur kann ja auch schützen, aber sie schützt zuallererst den Sünder. Ja? Und Scham ist gekommen durch Sünde. Furcht, die Furchtkulturen. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Ganzen wandelte beim Wehen des Abendwindes und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter die Bäume des Gartens. Da rief Gott der Herr dem Menschen und sprach, wo bist du? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verbarg ich mich. Der Mensch fürchtete sich vor Gott. Eine ganz neue Sache, das hatte der Mensch vorher nicht gehabt. Er hatte keine Furcht vor Gott. Vorher konnte er rufen, aber Vater. Am Abend kam Gott in den Garten, um Gemeinschaft zu pflegen mit seinem Geschöpf. Das war Vater. Und jetzt fürchteten sie sich vor dem Schöpfer. Die Geburtsstunde der Furchtkulturen. Dass man das Übernatürliche nicht versteht, dass man die Blitze, die Donner, das Brausen des Meeres nicht einsortieren kann und hat für alles eine Begrifflichkeit, einen Gott. Ein Gott, der straft. Warum, wie kommen Sie darauf, und dass Sie sich fürchteten? Sie hatten auch noch gar nicht erfahren, dass Gott irgendwas Böses gemacht hat oder was Schlimmes oder irgendwie was als Repressalie ihnen gegenüber zum Ausdruck gebracht hatte. Wie kommen sie dazu, dass sie vor Gott sich fürchten? Ja? Weil die Sünde da war. Die Sünde hat ihnen ihre Nacktheit geoffenbart. Die Sünde hat ihnen gezeigt, wer sie sind im Verhältnis zu Gott. Der große Gott, der Schöpfer aller Dinge, der nicht mehr ihr Vater war. Der große Gott ist, der gerecht ist, der auch Sünde straft. Schuld. Die Schuldkulturen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, davon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Interessant. Und dann geht's weiter. Da sprach der Mensch, das Weib, das du mir gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Die ist schuld. Ich bin ja gar nicht, was ich gerade sagte, ich kann mich etwas reinwaschen, indem ich sage, boah, der Michel, der ein ganz schlimmer Finger, ich bin eigentlich ganz okay. Ne? Und dann sagt der Michel, nee, der Habib, das war der Habib, ja. Da sprach Gott, der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib antwortete, die Schlange verführte mich. Schuld wird weitergereicht. Schuld kommt hinein als ein böses Merkmal zwischen uns Menschen. Ich wasche mich rein, indem ich weniger Dreck an den Klamotten habe als der andere. Aber geht nicht. Der Mann hat genauso viel Dreck am Stecken gehabt wie die Schlange, wie die Frau. Keiner von denen war auch nur ansatzweise besser als der andere. Ja. Und wir kennen das ja alle, es gibt dann diesen schönen Ausdruck, ja, dann sammelst du ein bisschen Dreck zusammen, bewirfst den anderen, ja, deine Kleidung wird schmutzig und dann sagen wir, guck mal, wie schmutzig der ist. Ja, dabei hast du den Dreck auf ihn geworfen. Und du bist eigentlich das Problem, die Ursache für den Schmutz des anderen. Also wir leben hier in unserer Gesellschaft leider mit dem Problem, dass wir gerne Schuld zuweisen. Deshalb vergebt uns bitte, die ihr hierher zu uns gekommen seid, dass wir so sind, wie wir sind in mancherlei Hinsicht. Denn für mich ist die deutsche Leitkultur keine gute Leitkultur. Die Kultur des Reiches Gottes ist eine gute Kultur. Ja. Wie kommen wir wieder zurück zur Reichsgotteskultur? Wie lösen wir uns von unseren menschlichen Wurzeln? Warum sind denn diese Kulturen so extrem in unserem Leben verwurzelt? Weil wir Sünder sind. Sünder leben diese Kulturen, weil sie zum Sündigsein dazugehören. Es ist Bestandteil der Sünde, diese Kulturen. Aber Christus hat gesagt, ihr sollt frei sein. Ich lese mal hier oben das vor. Gebt ihr eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischen Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Das heißt, wir sind frei als Christen. Nur wir sollten auf jeden Fall auch nicht wieder zurückfallen in die Kulturen, die uns der sündige Mensch vorgibt, die aber natürlich an uns zehren. Wir sind ja noch in dieser Welt. Ja, und sorry, ich gucke morgens in den Spiegel und ich sehe auch einen Sünder. Ich sehe einen Erlösten, aber ich sehe auch einen Sünder. Ja, und deshalb zerrt es an mir. Und ich neige dazu, auch wenn ich abends die Tagesschau sehe, und sage, boah, der ist der schuldig. Da springt sofort alles in mir an und sagt, boah, der, ne, böser Kerl. Und trotzdem sagt unser Gott, kommt in die Reichsgotteskultur und überwindet eure eigenen Kulturstämme, die in euch sind, mit denen ihr groß geworden seid, die euch geprägt haben. Verlasst eure Prägung, geht raus aus diesen Prägungen. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes, der menschlichen Natur, habe ich in Klammern dahinter geschrieben, nicht länger unterworfen. Ihr seid nicht mehr den kulturellen Zwängen unterworfen, mit denen ihr groß geworden seid. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Schamkultur noch Furchtkultur noch Schuldkultur. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus. Allesamt einer. Keine Differenz mehr. Kein Unterschied zwischen Michel und Georg. Einer. Wir sind eins in Christus. Eine ganz andere Kultur. Aber wir spüren, dass wir diese Kultur natürlich auch annehmen müssen und mit Leben füllen müssen und auf Gott vertrauen müssen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, zurück zu den Wurzeln. So wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. Ja, Gott als Vater, als liebenden Vater, in Licht gekleidet wahrnehmen durften. So dürfen auch wir auf Gott wieder zugehen als den liebenden Vater. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist. Denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, Gefangene eurer Kulturen, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Das ist ein Foto, was meine Frau in Indien gemacht hat. bevor wir da rausgefahren sind. Das ist für mich ein Zeichen, wir sind in der Lage als Christen, deshalb habe ich euch auch die Bilder gezeigt von diesen Kindern, wir sind als Christen in der Lage, in diesem Ganzen, was wir erleben, in der Schamkultur, in der Furchtkultur oder auch in der Schuldkultur, eine ganz andere Kultur zu leben. Eine Kultur des Reiches Gottes. Und wir können Licht sein, ja, so wie Gott die Menschen im Paradies eingehüllt hatte mit Licht. So können wir wieder eintauchen in das Licht und wir können dort schamfrei sein in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte eigentlich gerne, dass wir, wenn es irgend geht, auch hier in dieser Gemeinde diese Freiheit haben. Ja? Diese Freiheit dieser Geist-Gottes-Kultur. Wir spüren alle, dass die normal kulturellen Dinge auch in uns vorhanden sind. Das brauche ich nicht erzählen, das ist so. Aber lasst uns das überwinden. Ja? Ich möchte nicht, dass die deutsche Kultur eure Kultur wird. Ich möchte auch nicht, dass eure Kultur unsere Kultur wird. Ich möchte, dass die Reichsgotteskultur hier in dieser Gemeinde lebendig ist und dass wir aus dieser Kraft als Brüder und Schwestern im Herrn im Licht wandeln und uns segnen und füreinander da sind. Amen.